der vierten Folge vom Mutismus-Podcast geht es um die Diagnosekriterien für selektiven Mutismus. Die dienen dazu, dass jeder Arzt und Therapeut weltweit zum gleichen Ergebnis kommen soll, wenn er jemanden mit mutistischen Blockaden in seiner Praxis hat. Und sie sagen absolut nichts darüber aus, wie du dein Problem selber wahrnimmst. Da unterscheidet sich wieder mal die Medizinersichtweise sehr von der Realität der Betroffenen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge reden wir über Diagnosekataloge für statistische Zwecke und über die Checkliste von Diagnosekriterien beim selektiven Mutismus und warum eine Diagnose für den Arzt und die Krankenkasse wichtig ist, aber für dich erstmal gar nichts ändert. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Heute haben wir ein relativ kompliziertes Thema und ich versuche es allgemeinverständlich zu erklären. Dafür muss ich aber das eine oder andere stark verallgemeinern. Das komplizierte Grundlagenwerk, in dem alle Diagnosen drinstehen, wird von der WHO herausgebracht, also von der Weltgesundheitsorganisation, und abgekürzt heißt es ICD. Das steht für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Und daraus ergibt sich relativ klar, dass diesen Namen in der Praxis niemand ausspricht. Wir reden von ICD und im Moment gilt die 10. Auflage. Also heißt dieser Katalog von Diagnosekriterien im Moment ICD-10. Das ist jetzt die Betrachtungsweise, Stand 2020. Wir werden die 11. Auflage kriegen, die ist im Grunde fertig und tritt in Kraft ab 2022. Und dann haben wir nicht mehr ICD-10, sondern dann haben wir ICD-11. Das heißt auch für dich, wenn du erst später nach der Veröffentlichung in diese Folge reinhörst, dass sich eventuell ab 2022 vieles von dem, was ich hier jetzt erzähle, geändert haben wird. Der Zweck von so einem Diagnosekatalog, dem ICD, ist, dass die WHO gerne hätte, dass weltweit alle Ärzte, alle Therapeuten, alle medizinisch Tätigen zu einheitlichen Diagnosen kommen. Und deswegen macht sich die WHO da die Mühe, für alle Krankheiten, die es weltweit gibt, eine lange Liste von Diagnosekriterien zu schreiben. Und da geht es dann nicht nur um psychische Probleme, da geht es um wirklich jede Krankheit und jede Störung. Die Benennung von diesen Diagnosen, von diesen Krankheitsbeschreibungen, fängt immer an mit einer Schlüsselnummer. Als erstes ein Buchstabe, dann eine Zahl. Zum Beispiel hat der elektive Mutismus in diesem Katalog die Schlüsselnummer F94.0. Und wichtig für unser Laienverständnis ist, das ist wirklich nur eine Checkliste. Da stehen Diagnosekriterien drin und weiter nichts. Da steht nichts drin über geeignete Therapien oder über Verhaltensweisen, wenn jemand an einer Krankheit leidet, oder für die Vorgehensweise von Ärzten und Therapeuten, da steht nur drin, woran man erkennt, dass das eine bestimmte Krankheit ist. Und dann liegt es an dem, der die Diagnose erstellt hat, oder demjenigen, der dann die Therapie übernimmt, die geeignete Vorgehensweise zu finden. Ja, jetzt werde ich dir die Diagnosekriterien für den selektiven Mutismus im Einzelnen ein bisschen erklären und ich werde sie dir auch in die Beschreibung zu dieser Folge hineinschreiben zum Nachlesen, denn dieses ganze Medizinergedöns ist ein bisschen kompliziert. Der erste wichtige Faktor, wenn man selektiven Mutismus betrachtet, ist, dass selektiver Mutismus in der Kindheit begonnen hat. Darüber haben wir in der vorangegangenen Podcast-Folge schon gesprochen. Wenn jemand über die Kindheit hinaus nie eine mutistische Blockade hatte und dann irgendwann in der späteren Jugend oder als Erwachsener zum ersten Mal sprachlos ist aus psychischen Gründen, dann kann es kein selektiver Mutismus sein, weil die Definition sagt, selektiver Mutismus beginnt in der Kindheit. Und in der Kindheit wird dann zunächst mal eine Voraussetzung betrachtet und diese Voraussetzung, bevor man dann das Symptom an sich anschaut, ist, dass das Kind altersangemessen schon sprechen kann und auch Sprache altersangemessen versteht. Im Mediziner Fachchinesisch heißt das Sprachausdruck und Sprachverständnis entsprechend dem Alter des Kindes. Dafür gibt es verschiedene Tests und ganz vieles, was man immer so als Mutismus-Testung umschreibt, geht eigentlich gar nicht darum, den Mutismus zu testen, sondern herauszufinden, ob das Kind dem Alter angemessen Zugang zur Sprache hat. Weil wenn das Sprechen an sich nicht funktioniert, dann ist der Grund fürs Schweigen ja ein völlig anderer. Diese Voraussetzung muss also zunächst mal geklärt sein. Und dann schaut der Diagnostiker auf das sogenannte Leitsymptom. Leitsymptom ist das, woran man festmachen kann, das ist diese Krankheit und keine andere. Und Leitsymptom beim selektiven Mutismus ist eine nachweisbare, beständige Unfähigkeit in bestimmten Situationen, in denen erwartet wird, dass ein Kind redet, zu sprechen. Als Beispiel ist genannt die Schule. Da ist klar, Kinder sollten in der Schule reden und wenn ein Kind dauerhaft in der Schule nicht reden kann, dann ist es wohl selektiver Mutismus. Der zweite wichtige Faktor in diesem Leitsymptom ist, dass in allen anderen Situationen das Sprechen ganz normal möglich ist. Also ein Leitsymptom mit zwei Aspekten. Erstens, es gibt Situationen, da wäre es normal zu sprechen und es geht nicht. Zweitens, in anderen Situationen geht's wie bei jedem anderen Kind auch. Daran wird festgemacht, ob es sich um selektiven Mutismus handeln kann. Dann gibt es für den Diagnostiker noch ein sogenanntes Zeitkriterium. Das gibt es für fast alle psychischen Probleme. Dieses Zeitkriterium lautet, das Problem muss mindestens 4 Wochen da sein. Und es gibt noch 2 Ausschlusskriterien. Also selbst wenn bis dahin alles passen würde, gibt es 2 Gründe, warum der Diagnostiker nicht selektiven Mutismus auf seine Akte schreiben kann. Das erste Ausschlusskriterium ist, glaube ich, weitgehend unbekannt oder wird gern auch mal ignoriert. Das erste Ausschlusskriterium heißt, nämlich im schönsten Mediziner Fachchinesisch, es liegt keine tiefgreifende Entwicklungsstörung vor. Und zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen gehört insbesondere alles, was in den Bereich von Autismus fällt, also verschiedene Formen von Autismusstörungen. Heißt für den Diagnostiker, wenn er schon weiß oder ahnt, dass jemand eine Autismusdiagnose hat oder kriegen wird, ist selektiver Mutismus als Diagnose raus. Deswegen werde ich immer sehr hellhörig, wenn ich von einem Diagnostiker höre, dass er immer wieder Fälle hat von Leuten, die gleichzeitig selektiven Mutismus und Autismus haben. Denn nach der offiziellen Diagnose-Checkliste geht das nicht. Wir werden in einer späteren Folge sicherlich das eine oder andere Mal noch auf den Zusammenhang von Autismus und Mutismus kommen. Jetzt für unsere Diagnosekriterien ist wichtig, beides gleichzeitig als Diagnose geht nicht. Und das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob Autisten nicht auch in bestimmten Situationen schweigen. Jetzt sind wir ja nur bei der Diagnose-Checkliste. Das zweite Ausschlusskriterium auf dieser Checkliste ist, dass die Störung nicht darauf beruhen darf, dass jemand die Sprache nicht kennt. Es muss also so sein, dass zum Beispiel, wenn es eine Schulsituation ist und das Kind schweigt, das Kind die Sprache, die in der Schule von ihm erwartet wird, durchaus kann. Da sind wir insbesondere im Bereich von Kindern aus fremdsprachigen Regionen, Migranten, Kinder auch aus mehrsprachigen Haushalten, wo man zunächst mal prüfen müsste, können die Sprache, die hier jetzt gerade gefragt ist, ausreichend, um sich zu verständigen? Wenn ja und alle bisherigen Kriterien vorliegen, kann man von selektivem Mutismus ausgehen. Wenn es aber natürlich daran liegt, dass die Sprache nicht genügend präsent ist, müsste man, damit ein Kind sich verständigen kann, auf das Sprachelernen eingehen. Das sind die Kriterien. Das ist das, wonach diagnostiziert wird. Alles andere, was so im allgemeinen Sprachgebrauch oder auch von Medizinern als Symptome bezeichnet wird, ist, jedenfalls jetzt gerade, Stand Oktober 2020, kein Kriterium für die Diagnose. Und weil es jetzt relativ viel war, fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen, was da alles dazugehört. Wir haben den Beginn in der Kindheit. Wir haben eine ausreichende Sprachfähigkeit, also sowohl das Sprechen als auch das Verstehen entsprechend des Alters des Kindes. Wir haben als Leitsymptom bestimmte Situationen, wo Sprechen nicht geht, obwohl es erwartet werden würde, und andere Situationen, wo Sprechen ganz normal geht. Das Zeitkriterium mit mindestens 4 Wochen Dauer. Und es dürfen von den beiden Ausschlusskriterien keine erfüllt sein, also weder eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, insbesondere Autismus, noch eine Störung, weil die Sprache nicht genug präsent ist. Wenn du noch mehr über dieses Medizinerfach Chinesisch nachlesen möchtest, verlinke ich dir in der Beschreibung zu dieser Folge einen Blogartikel aus dem Stille-Stärken-Blog von mir. Da geht es auch noch um ein paar andere Begriffe. Und ich glaube, gerade bei diesem Thema ist es hilfreich, es auch noch mal zum Lesen zu haben. Wenn nun die Punkte auf dieser Diagnose-Checkliste erfüllt sind und jemand sagt, okay, die Diagnose steht fest, es ist elektiver Mutismus, es ist die Schlüsselnummer F94.0, dann ändert das für dich erstmal gar nichts. Du hast das gleiche Problem wie vorher. Es wird davon auch weder besser noch schlimmer. Es ist auch egal für dich, nach welcher genauen Schlüsselnummer dein Problem im Akt vom Arzt oder von der Krankenkasse abgelegt wird. Wenn darauf dann eine Therapie begonnen wird, dann behandelt die hoffentlich nicht die Diagnose, sondern dich mit den Problemen, die du jetzt gerade hast und die in Zukunft anders sein sollen. Und letzten Endes willst du ja auch gar nicht, dass die Diagnose weggeht, sondern du möchtest ein Leben führen ohne mutistische Blockaden. Für den Arzt, den Therapeuten und die Krankenkasse ist die Diagnose sehr, sehr wichtig. Menschen in Heilberufen müssen erst eine Diagnose oder zumindest einen begründeten Verdacht auf eine Diagnose haben und in ihren Akten notieren, bevor die eine Behandlung beginnen dürfen. Das ist eine Grundregel. Es gibt keine Behandlung ohne Diagnose. Und diese Grundregel ist extrem wichtig für Medizinberufe, während du als Patient davon normalerweise nichts mitkriegst. Du gehst zu einem Arzt, der redet kurz mit dir und macht sich dann ein paar Notizen. Und er wird in dem Moment eine Verdachtsdiagnose oder Diagnose aufschreiben, aber das erzählt er dir gar nicht. Das macht er einfach, weil es für ihn die Grundregel ist, dann geht die Behandlung los. Wenn du jetzt mit Halsweh zum Hausarzt gehst, dann macht er genau das. Er fragt dich, er schaut dich an, Er schreibt sich was auf und dann empfiehlt er dir eine Behandlung. Irgendwas, was man aus der Apotheke holen kann und einnimmt und davon geht das Halsweh wieder weg. Und beim psychischen Problem ist es genau das Gleiche. Der Arzt, der Diagnostiker, der Therapeut fragt ein paar Dinge, notiert sich was und dann überlegt er sich, was die geeignete Behandlung ist. Deswegen ist aus Sicht der Ärzte und Therapeuten die Diagnose der Anfangspunkt für ihre Arbeit. Für dich ist das, was da dann als Diagnose benannt wird, einfach nur ein Wort, weil dein Problem vorher schon da war und auch im Moment der Diagnose nicht weggeht. Für dich ist der Wendepunkt dann, wenn eine geeignete Behandlung begonnen hat und du merkst, jetzt fängt es an, sich wirklich zu verändern. Lass uns nochmal kurz zusammenfassen, was heute das Thema dieser Folge war. Es ging um diesen Diagnosekatalog mit dem komischen Namen, abgekürzt ICD-10, und auch darum, was der Zweck dieses Diagnosekatalogs eigentlich ist. Der wichtige Teil aus meiner Sicht in dieser Folge war aber, welche genauen Diagnosekriterien es für den selektiven Mutismus gibt. Und dazu noch eine kleine Ergänzung. Für andere Formen von Mutismus gibt es keine solchen Diagnosekriterien, weil die nicht eine eigenständige Erkrankung sind, sondern ein Aspekt von einer anderen Krankheit oder einer anderen Störung mit einem anderen Namen. Selektiver Mutismus ist tatsächlich die einzige Form von Mutismus, die in diesem ICD-Katalog auftaucht. Und dann war mir noch wichtig, dir zu sagen, dass die Diagnose für dich selber nicht so viel ändert, sondern vor allen Dingen wichtig ist für den Arzt, den Therapeuten und die Statistik, die die Krankenkasse führt. Die heutige Folge findest du wie alle Folgen auch wieder auf der Internetseite christinewinter.de/mutismuspodcast. Da kannst du mir gerne einen Kommentar mit deinem Themenwunsch oder deinen Fragen für die nächsten Folgen hinterlassen. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Hören. Tu dir gut, deine Christine Winter.